Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und einem Menschen, den ich in der Kindheit wahrgenommen habe und jetzt am Donnerstag persönlich zum ersten Mal getroffen habe, als er im Funkhaus des RBB, im Haus des Rundfunks in der Masurenallee, seine alten Jingles versuchte irgendwie wieder aufzutreiben bzw. umzuschneiden und passbar zu machen für das digitale Zeitalter. Denn er ist am 29. Januar hier zu Gast bei der Rückkehr der Radiolegenden. Diese Aktion startet ja bei Radio 1 am 28. am Montag mit Hugo Egon Balder. Aber hören Sie, wen ich getroffen habe.
Listen to the band.
Dienstag, 29. Januar 2013. Klingt etwas seltsam, was? Nein, keine Retro-Sendung. Ich bin wirklich live und lebendig dabei. Vielen Dank. Vielen Dank, kein Beifall nötig. Ich bin es selber. Ich lasse übrigens heute sprechen und zwar von mir alleine. Ich bin Gregor Rotschalk.
Jugendwelle, Reyes 3 auf 943.
Schalt dein Radio an, denn der Taktpunkt ist dran.
So, 9, 4, 3.
Da müssen wir jetzt die Zeitmaschine bei Radio 1 anhalten. Ich glaube, der eine oder andere hat jetzt einen absoluten Flash bekommen. Das ist so eine Mischung aus Jugend und es doch nicht ganz glauben, weil es ja gerade in Echtzeit über die Membran kam. Gregor Rotschalk ist jetzt im Radio 1 Medienmagazin und wird es am 29. Januar in der Tat bei Radio 1 auch sein, als lebende Radiolegende. Erstmal herzlich willkommen hier beim Medienmagazin, Gregor.
Danke.
Rotschalk. Ich sage, es ist ein Flash, also für mich auch. Ich habe nur noch einen doppelten Flash. Einerseits, weil Sie nicht nur lebendig hier vor mir stehen, sondern ich sehe Sie zum ersten Mal wirklich live.
Um Gottes Willen, das ist immer eine große Enttäuschung.
Nein, nicht Enttäuschung. Es ist in der Tat natürlich immer, wenn man die Stimme jahrelang gehört hat, hat man sein eigenes Kino im Kopf. Und dann sieht man denjenigen, es passt irgendwie nicht zusammen und man muss es erst synchronisieren. Und das hoffe ich jetzt hier im Interview mit Ihnen machen zu können.
Würde mich interessieren, wie war ich denn in der Vorstellung? Dunkel, groß?
Sie hatten Locken, seltsamerweise so, weil Sie so Ende der 60er Jahre zu mir in meine Wohnzimmerstube gekommen sind und das Bett gekommen sind. Überall, wo mein Transistorradio, ich hatte ein Transistorradio aus Hongkong mit 2 Transistoren, Mittelwelle. Mhm. Rias 2 war immer schlechter reinzukriegen als Rias 1. Für mich waren Sie lockig, dunkelhaarig, ohne Brille, aber schlank. Und
ja, schlank war ich auch. Das war so,
sind Sie immer noch?
Die Funde habe ich erst später drauf gekriegt.
Wie Sie jetzt aussehen, kann man sich dann auf YouTube nachher ansehen, wenn das Interview mit Ihnen dann auch sichtbar natürlich für alle online gestellt wird. Aber nochmal zu Ihnen in die Zeit, als ich dachte, Sie hätten Locken. Wahrscheinlich bin ich so ein bisschen geprägt worden von der Flower Power, dass ich dachte, alle müssen so rumlaufen, die im Radio zu hören sind. Wie sind Sie denn überhaupt zum Radio gekommen?
Das war
beim Rias, glaube ich, mit 23 Jahren so etwa?
67. Also dazu muss ich eine andere Geschichte erzählen. Ich wollte eigentlich immer etwas mit Rundfunk zu tun haben. 58 zogen meine Eltern nach Berlin und zufälligerweise in die Fritz-Elsass-Straße. Die Verlängerung war die Kufsteiner Straße. Wohin ich auch hinging, morgens zur Schule mit dem Fahrrad, abends zur, ich bin am Rias vorbei.
Das müssen wir erklären, das ist heute da der Hans-Rosenthal-Platz, hieß früher im Kufsteiner Straße 69 in 1 Berlin 62.
Richtig. Und da bin ich dran vorbeigefahren. Und da habe ich gesagt, Donnerwetter, logischerweise hörte ich auch Rias. Es gab dann den Onkel Tobias, es gab die Schlager der Woche. Und wenn wir am Dienstag in der Schule waren, dann war das erste Thema, was gab es gestern in Schlager der Woche. Da gab es eine Sendung, die hieß Club 18, internationales Jazzforum für junge Menschen. John Hendrick war der Presenter.
Der hat auch jahrelang den Frühschoppen im Europacenter moderiert.
Zweites Frühstück
hieß es, genau.
Richtig, genau. Und der hatte eine Frau, die Lotte. Und da konnte man einfach rein. Man ging in den Rias, sagte, guten Tag, ich will zum Club 18. Da konnte man sich nämlich Karten abholen. Und mit denen kam ich natürlich ins Gespräch. Die kannten meine Family-Story, die wussten, was ich hören wollte. Und ich wollte zum Rundfunk. Dann sagte er zu mir, also dann mach mal dein Abitur, studier was Anständiges und dann kommst du mal wieder. Aber in der Zwischenzeit hatten wir in unserer Klasse eine Skiffle-Band gegründet. Und irgendwie musste ich natürlich irgendwann mal beim Club 18 damit auftauchen. Ich spielte Bass.
Skiffle war auch das mit dem Maschbrett?
Ja, natürlich. Ja. Und wir machten einen Höllenlärm. Musik war das eigentlich nicht. Aber er hat uns eingeladen und wir kamen dann zum Rathaus Friedenau auf die Bühne. Das wurde teilweise auch mitgeschnitten. Und wir hießen die Noisy Galley Slaves. Und kam uns ganz toll vor. Das ist so ungefähr wie Deutschland sucht den Superstar auf kleinerer Basis. Ja, man war mal plötzlich im Rundfunk. Und auf diese Art und Weise bin ich immer wieder bei Club 18 vorbeigegangen und habe gesagt, ich will da mal hin, wie kann ich das machen? Ja, du hast überhaupt keine Chance, hat er mir gesagt. Ich hatte es mir aber in den Kopf gesetzt. Und irgendwann tauchte ich durch Zufall beim Jugendfunk des SFB auf. Und die planten 1967 eine neue Folge für Jugendliche. Damals gab es, glaube ich, Wir um 20 und die wollten eine tägliche Beat-Sendung machen.
SFBeat.
Ja, zufälligerweise habe ich den Namen erfunden. Ich tauchte dort auf und war eigentlich lästig, was will der da? Aber als Fan hat man manchmal mehr von der Materie. Man weiß über alles, über jeden Namen Bescheid. Und die Redakteure wussten nicht so, was war denn da, wir wissen es nicht. Und dieser komische Rotschalk, der da ankam, wusste eine ganze Menge und durfte bei den Sitzungen dabei sein, bei den Redaktionssitzungen. Und dann ging es um den Namen für diese neue Sendung. Und siehe da, SF Beat war so ein Einfall von mir. Zum Dank dafür durfte ich eine Probesendung machen. Und zwar SF Beat am 17. Mai 1967. Mit Uli Herzog habe ich eine halbe Stunde SF Beat machen dürfen. Und dann haben die mir auch gleich gesagt, also das ist nur alles, mehr kannst du hier nicht erwarten. Nun mach was damit. Mit dieser Probesendung bin ich zum Rias gegangen. Und dann haben die gesagt, was will denn der komische Vogel hier? Und zwar zum Jugendfunk. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte bei euch was machen. Und dann sage ich, ja, was willst du denn machen? Und dann hatte ich auch gerade was parat. Ich sagte, ja, was soll ich denn tun? Ja, wenn du keine Idee hast, dann geh wieder. Nein, ich hatte eine Idee. An dem Wochenende, als ich da auftauchte, kam Sandy Shaw, die damals gerade den Grand Prix de la Chanson, Eurovisions-Contest gewonnen hatte mit Puppet on a String in die Hasenheide, die neue Welt in der Hasenheide in West-Berlin. Und ich bot an, mit der ein Interview zu machen. Die Herren Redakteure schauten sich an, sagten, oh gut, wenn er meint, ist ja gar nicht so schlecht. Die hat gerade den Grand Prix gewonnen, wenn er das schafft. Man gab mir einen Kassettenrekorder mit, ein ganz billiges Ding mit so einem kleinen Mikrofon. Und ich war auf mich selbst gestellt. Und nun versuchte ich also ein Interview mit Sandy Shaw auf die Beine zu stellen. Das war gar nicht so einfach, es ist eine Geschichte, die sehr, sehr lang dauert. Ich schaffte es irgendwie auf abenteuerliche Art und Weise. Ich war so lästig, bin der nicht von der Pelle gewichen. Ich bin ihr sogar in ihr Hotelzimmer gefolgt. Das war ein Skandal, sie kam gerade aus der Dusche. Sie hat partout nicht mit mir reden wollen. Sie hat mich nur beschimpft. Aber das war alles auf Band. Mit der Geschichte kam ich dann am Montagmorgen in die Redaktion. Die hatten schon gedacht, ich hätte das Mikrofon mit Aufnahmegerät geklaut, weil ich ja nicht wieder auftauchte. Erzählte meine Geschichte. Und die sagten, was ist eine komische Geschichte? Was, da hast du 6 Stunden mit der verbracht? Was hast du da gemacht? Ich sagte, ja, das habe ich alles auf Band. Und dann kam der Redakteur, Detlef E. Otto, und sagte, die Geschichte ist gar nicht so blöd, schreib die mal auf. Ich habe die Geschichte erzählt und die Original-Einspieler mit der Beschimpfung, Naughty Boy, what are you doing here? Out with... Die hat mich beschimpft. Habe ich dann erzählt, es wurde eine tolle Reportage und statt der 3 Minuten, die ich eigentlich genehmigt bekommen habe, am folgenden Sonnabend im Rias Treffpunkt, wurden 10 Minuten Reportage draus. Und das war meine erste Reportage im Rias.
Die ist natürlich längst weg, diese Reportage, raus aus dem Äther, wie man früher sagte. Aber Sie haben andere Samples mitgebracht, die wir mal vielleicht hören können. Weil Sie waren ja nicht nur das, was man Präsenter nennt oder DJ nennt oder Moderator heute nennt, sondern Sie waren eigentlich ein Multitalent, weil Sie haben auch selbst produziert. Sie haben Texte geschrieben, Sie haben arrangiert, komponiert, alles eingespielt. Man las, Sie hätten ein 2 Millionen D-Mark teures Studio gehabt. Gleich mal die Zwischenfrage, wie kriegt man als Schüler Schüler oder dann als rund 23, 24 Jahre so viel Geld zusammen, um das...
Oh, das hat ja eine Weile gedauert. Ich habe ja erst angefangen, als ich anfing, Rundfunk zu machen, also regelmäßig dann, das war 1968, da bekam ich eine Schlagersendung, die hieß Schlagerkassette, jeden Sonntag. Kommen wir zu Thomas Fritsch. Ich erinnere mich, 1968 im Juli war ich 4 Wochen lang Gastsprecher bei Radio Luxemburg. Und ich muss zugeben, eins habe ich dort gelernt, das Sprechen sowieso nicht, das werde ich nie lernen. Aber ich habe gelernt, mir in Ruhe deutsche Schlager anzuhören. Da gab es nämlich eine Sollvorschrift, jeder zweite Titel, den man spielte, der musste aus deutscher Produktion stammen. Und ich gebe es zu, damals war ich ein eingeschworener Fan von englischen oder amerikanischen Produktionen, wenn es hochkam, ab und zu mal eine französische oder italienische Nummer, aber mit deutschen Nummern, da konnte man mir im Mondschein begegnen. Naja, das änderte sich dann, als ich gezwungen war, mal in diese Scheibe hineinzuhören und mal in jene, und automatisch hat man sich dann ein bisschen mehr mit dem deutschen Schlager beschäftigt. Und einen Titel, den ich damals hoch und runter spielte und meine Kollegen von Radio Luxemburg und wie ich dann später hörte, überall in anderen Rundfunkanstalten taten das auch, spielten eben Thomas Fritsch. Er war, wie damals sein Vater, der Liebling aller Damen von 18 bis 80. Ach, er konnte so schön treu gucken. Er hatte eine Art, wenn man ihn auch interviewte, er war damals bei Radio Luxemburg zu Gast, er war einfach umwerfend. Und später dann, ein paar Wochen später, war er auch bei uns im RIAS und ich hatte das erste Treffpunkt-Interview mit ihm. Und da war er genauso. Na, und auch im RIAS wurde er gespielt. Thomas Fritsch, erinnern Sie sich noch? 1968 und Sei mal treu?
Sei, sei, sei mal treu. Sage mir, bin ich dir so eine Leichtbar.
Und es war praktisch jeder, der irgendwie nach Berlin kam, war bei mir. Und Michael Holm, der auch in Berlin wohnte, der damals später, dann 70, gesungen hat, barfuß im Regen. Und
tanzen wir zu zweit, wir tanzen ja, und tanzen genau. Und tanzen.
Barfuß im Regen tanzen wir zu zweit und wir tanzen und tanzen und tanzen. Süß ist dein Kuss.
Mit dem war ich befreundet. Und er sagte zu mir, sag mal, kannst du nicht mal ein paar Texte machen? Hier habe ich was. Und er gab mir so ein paar Brocken. Und das machte Spaß, war ziemliche Arbeit. Und da begann ich dann, Texte zu machen. Dann kamen Verbindungen zu völlig verrückten Komponisten. Und einer davon hieß Chris Juvens. Ein ziemlich verrückter Knabe, der eine Band zusammenstellte und mir ein Demo gab. Und sagte, das brauchen wir mal nächste Woche, kannst du da nicht mitmachen? Habe ich mir angehört, das war so grauenhaft, dachte ich jedenfalls. Mir fiel nichts anderes ein, als darauf Ratata zu texten. Und ich weiß noch, meine Sendung war gerade zu Ende. Ich musste ins Studio zum Hohenzollern-Damm damals und im Laufe von 3 Ampeln habe ich den Text gemacht. Und dann haben wir das eingespielt und nie wieder was von gehört.
Sie sind aber auch Textdichter zum Beispiel von Marianne Rosenberg gewesen.
Kam alles viel später. Man wird ja, die Frage war, wie baut man sich das Studio für 2 Millionen? Ich habe dann mit diesem Ratata, wir wurden Nummer 1 in Frankreich für 4 oder 5 Monate. Wir flogen nach Paris. Wir sind die Champs-Élysées hoch und runter marschiert. Wir tranken Champagner. Wir waren fröhlich und wir wurden wirklich Nummer 1.
Da 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 da
Die Teenies standen vor unserer Hotelzimmertür und kreischten. Wir hatten Fernsehsendungen. Und ich habe das zum Anlass genommen, mich mit Texten ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und habe wirklich von der Pike auf gelernt. Ich habe alles übersetzt, was es nur gab. Die anderen fanden das sehr lustig und das war es dann auch. Ich habe dann neben meiner Rundfunkarbeit schon angefangen, Texte zu machen. Und die waren teils erfolgreich, teils weniger erfolgreich. Das ist halt eine Arbeit, schwer zu erklären. Manchmal hat man Glück. Von 100 Songs werden vielleicht 5 was. Und Rosenberg kam ja schon oder erst 75 dazu. Und da hatten wir auch Glück. Die Marianne war ausgesucht bei der Ausscheidung zum Grand Prix für Deutschland und machte den letzten Platz. Und ich weiß noch, am Montag nach der Sendung, da kam der Schallplattenboss an und sagte, tja, Gregor, so ein Mist kommt dabei raus, wenn man so einen schlechten Text macht. Und das war, er gehört zu mir. Und dann kommen mehr Künstler dazu, kommt plötzlich der Hauptproduzent und sagt, oh, das ist ja, die Melodie ist ja sensationell, aber dieser schlechte Text, das wird ja ganz grauenhaft. Gunter Gabel kommt rein ins Studio und sagt, Gregor, das wird ja ein Riesenhit, gratuliere. Alle gucken völlig entsetzt und sagen, wie, was wird ein Riesenhit? Na, er gehört zu mir, das ist ein Knaller, der Text ist sensationell, du wirst sehen, das wird ein Hit. Er hatte recht.
Den können wir uns mal ganz kurz anhören. Er gehört zu mir, Marianne Rosenberg, hätte ich auch nie gedacht. Verdammt, zum Beispiel von Wolfgang Ziegler aus der DDR, war auch ihr Text.
Ja.
Habe ich erst durch die jetzigen Recherchen überhaupt für mich realisiert.
Verdammt, und dann stehst du im Regen und niemand, der hätte den Schirm.
Gratulation war ja auch ein Hit in der DDR, in der Sendung Bong, und dann hat sich das auch ganz gut verkauft. Aber das erklärt noch nicht, warum Sie als Radiolegende gelten. Sie waren auch sehr erfolgreich im Radio. Was ist Ihr Geheimrezept gewesen, was sich vielleicht auch andere Radiomoderatoren heute abgucken könnten? Ich sage mal ganz kurz, wie Sie auf mich gewirkt haben. Das war das Energetische. Da kam jemand ins Studio, nicht mit dieser Profi-gute Laune, sondern ich hatte das Gefühl, der lebt das, was er dort präsentiert.
Ich habe Spaß gehabt.
Das hat man gehört.
Ja, ich hätte es nicht gemacht, wenn ich keinen Spaß gehabt hätte. Ich durfte mich auch austoben. Ich durfte in dem Sender wirklich machen, was ich wollte. Und ich hatte die blödesten Ideen und ich habe sie sofort umgesetzt. Und niemand war böse. Es galt eine Regel. Wenn du einen Fehler machst, dann nie wieder eine Sendung. Du darfst keinen Fehler machen. Aber ich durfte machen, was ich wollte. Solange ich keinen technischen Fehler machte und nicht gerade, irgendwas machte, was überhaupt verboten war, konnte ich machen, was ich wollte. Das war wirklich das Geheimnis. Und das hat unglaublichen Spaß gemacht. Und das habe ich rübergebracht, meine ich eben. Ich konnte eben auch reden, wie mir der Schnabel gewachsen war.
Aber Sie hatten dann, sagen wir mal, nicht so viel Erfolg mit JFK. Da gehörten Sie auch zu dem Team im Hintergrund. Bei 100,6 durften Sie zwar agieren, aber dieser Sender hat Sie dann auch irgendwann nicht mehr gewollt? Oder was war da los?
Nein, nein, es ging damit los, als RIAS 2, zu Zeiten, als RIAS 2 die große Welle losging, da passte ich mit den Berlin-Charts den Herren nicht mehr in das Gesamtkonzept.
Welchen Herren?
den Bossen von Rias 2.
Den Amerikanern oder was?
Nein, die hatten schon nichts mehr mit dazu. Die neue Rias 2-Leitung hatte Jingles, die selber produziert waren. Und wenn Rotschalk dazu kam, dann passte er nicht mehr zum Rias 2-Konzept. Und die sagten zu mir, entweder bist du so wie alle anderen, du darfst noch die Uhrzeit ansagen, die Titel ansagen. Und ich sagte, ja, wenn ihr meint. Nö, nicht mit mir.
Stimmt, da hörte sich jede Sendung egal an, ob das die Boutique war oder der Teil. Also es war alles das dieselbe Soße. Aber das war ja das Konzept. Ne?
Das war das Konzept.
Durchformatiertes Radio.
Und da fasste ich nicht mehr hinein. Da habe ich gesagt, nö, dann macht mal euren Krempel alleine. Ich habe dann noch eine Weile Rias 1, die Magazinmusik gemacht. Und dann gab es ein Angebot von 100,6. Und dann habe ich gesagt, ja, Kinder, man muss auch nicht berufsjugendlicher bleiben, ein ganzes Leben lang. Und dann bin ich irgendwann gegangen.
Und JFK, was war das für ein Projekt mit Herrn Schwenko?
Das war in Ordnung. Das Prinzip war okay. Es wurde dann, eigentlich sollte es ein richtig erwachsener Sender werden, aber dann kam einer der Teilhaber auf die Idee, alle Anteile aufzukaufen, ein neues Konzept zu kreieren. Und da hat er die Medienanstalt nicht mitgemacht. Die hat einfach die Lizenz nicht erneuert und dann war die Frequenz gestorben für JFK.
Dann verabschieden Sie sich noch kurz hier im Medienmagazin mit dem Jingle aus der Monstershow und ich kann nur verweisen, das Leben ist natürlich viel, viel...
Ah, da ist es nochmal.
Warten Sie noch einen kurzen Moment. Ich will nochmal sagen, dass Sie am 29. Januar natürlich viel, viel länger zu hören sein werden bei Radio 1 ab 10 Uhr im Vormittagsprogramm und sicherlich die ein oder andere Schnurre noch erzählen können und wollen. Hier ist erstmal leider Schluss. Vielen Dank, Gregor Rotschalk, die lebende Radiolegende vom RIAS. Und verabschieden sich jetzt einfach mit Ihrem...
Berlin-Schatz, der Monster-Sound.
Und da war meine Stimme abgeschnitten. Alles Weitere dann sicherlich am 29. Januar und am 28. Januar, wie gesagt, Hugo, Egon Balder, Gregor Rotschalk, Christine Dehn von DT64, Jürgen Kuttner von Rockradio B und von Fritz, Steffen Halaschka, Lutz Schramm, Dagmar Berghoff. Und dann gibt es auch Erinnerungen natürlich an längst verstorbene Radiolegenden John Peel, Jonne Bartel und Barry Graves. Monika Dietl wird zu hören sein, Carm Thomas mit ihrem Ü-Wagen, Hallo Ü-Wagen, Frank Elsner, Thomas Gottschalk. Alles Weitere finden Sie auf der Radio 1 Homepage.
Radio 1.